Sommerpausensause. Schon die dritte. Und das Meer wird auch immer wärmer.
Amoklauf von Gründen von Nazi-Partei. Die Jungs machen dieses Jahr echt jeden Scheiß. Malina ist bei sowas nicht dabei. Denn sie wird ein Vorbild sein. Sie ist bei Olympia dabei. Wir könnten nicht stolzer sein. Wir haben Tränen in den Augen, als man sieht, wie sie beim Hopping-Horsing die Kleinkinder abzieht. Sommer, Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sause. Sommer, Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sause.
Wenn ich dir den Rücken eincreme.
Also entweder du reißt in die Vergangenheit zurück. Du reißt in die Vergangenheit zurück und
ja?
Guckst dir das Gespräch mit Piano und du wartest, bis die Folge online geht.
Nee, ich will das jetzt hören. Was sind die vier Empfehlungen?
Ja, dann creme mir das ein und dann sage ich dir jetzt nochmal im Schnelldurch. Die Titel, okay? Du musst dir das selber dann denken. Titel und Genre.
Das war der schlimmste Streit, den der Nerdship-Podcast je hatte.
Schlimmer als Hörspiele.
Ja. Schlimmer als Hörspiele und Zelda Fragen beim Nerdquiz.
Ja. Na gut, also Dave, ich habe empfohlen, den Anime, also es sind alles neuere Animes, ja, die kannst du dir alle noch gucken.
Okay, ich rate, es ist mit dabei Rising of a Shield Hero.
Nein, es ist schlechter geworden, das ist nicht gut. Es ist schlechter geworden, einfach so. Yeah. Okay, rat mal weiter. Isekai ist dabei. Nee, Chainsaw Man habe ich auch nicht empfohlen, weil das hatten wir ja schon mal geredet. Das ist schon sozusagen abgehakt, das Thema. Das sind jetzt neuere Sachen, wirklich neuere. Relativ neuere.
Ja, also alles Serien oder ist auch ein Film dabei?
Anime-Serien.
Frieren.
Genau, richtig.
Okay, mehr kann ich eh nicht richtig raten. Frieren hatten wir ja schon bei dem Leipziger Buchmesse-Podcast. Das war ja der
Hype. Ich glaube, ich hatte es da. Okay, ja, stimmt, da gab es viele Cosplayer, genau. Ja, was habe ich noch empfohlen?
Alle labern noch davon.
Solo-Leveling empfohlen. Shangri-La Frontier. So ein Gaming-Ding, fast so wie Solo-Leveling.
Ja, so ein Isekai mit so einem Vogeltyp.
Genau, genau. Also Isekai im Sinne von, weil es eine Gaming-Welt ist. Und Mushoku Tensei Jobless Reincarnation.
Das ist, so die... ist das letzte meine Wiedergeburt als Vending Machine in einer anderen Welt?
Nein, schlechter Isekai.
Okay.
So heißt der einfach, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Hat nicht so einen langen Titel wie die sonstigen Isekais, aber... Also das ist meine Empfehlung. Ich guck's gerade mit Isa, also ich guck's wieder durch Isa. Und es gefällt ihr sehr gut, weil dieser Anime eben auch Themen aufgreift, die nicht üblich sind in Anime. So, was hatte ich so alles erwähnt? Fremdgehen, gegen Rassismus vorgehen, gegen Mobbing vorgehen. Und zum Beispiel auch Impotenz. Und ich so ein Isekai mit dem Thema Impotenz, keine Ahnung, wo das sonst noch gibt. Also, es sind sehr soziale Themen dabei. Obwohl das halt in einem, Isekai ist mit Wiedergeburt.
Und ist das mit diesem Hikikomori, ne?
Ja, genau.
Ja, der sich
und das hatte ich gar nicht erwähnt in der ersten Pause. Sommerpausensause. Das Intro kann ich, also das Intro in der ersten Staffel, es gibt kein Intro per se, weil da einfach nur die Musik plätschert und dann siehst du immer so Landschaften, wo die sich gerade befinden. Und da hörst du halt das Intro, die Intro-Musik, aber es gibt kein Intro per se. Also das ist auch ungewöhnlich. Und ab der zweiten Staffel gibt es dann ein Intro, das kann ich nicht skippen, weil das so gut ist. Ist so voller Gefühl und ein bisschen auch traurig und ich kann das einfach nicht skippen. Das ist sehr, sehr zauberhafter Intro-Song. Richtig gut. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch was regt, wenn du den Song hören würdest. Nun gut, ich hab's jetzt gesagt, so, danke fürs Eincremen, aber
danke,
ich will jetzt was, will jetzt neuen Stoff hören. Ich will jetzt hier, weiß nicht. Sag mal, was mich abfuckt könnte.
Alle tatsächlich prinzipiell kannte, teilweise in die Manga schon mal reingelesen hatte. Und das wundert mich, weil ich normalerweise nicht so viel modernes Zeug kenne. Aber ich habe auch das Gefühl, dass einfach, ich kann auch total falsch liegen, aber dass aufgrund der erhöhten Qualität von modernen Anime nicht mehr ganz so viel produziert wird.
Ja, also die haben das Schema jetzt geändert. Das System ist nicht mehr das von One Piece damals, wo du durchweg immer senden musst, sondern wir machen jetzt eine Staffel.
Ja, aber auch nicht so viele Sachen insgesamt. Also, dass jetzt nicht so viele neue Serien oder Staffeln pro Saison rauskommen.
Ja, ich aber nicht, ob das habe ich jetzt gar nicht gezählt. Aber eigentlich kommen immer recht viele neue Titel pro Season raus.
Okay.
Und so eine Season geht dann immer so 12, 11 Folgen, je nachdem, wann der Anime da startet. Und was wohl auch gerade im Hype sein soll, ist Windbreaker, aber da bin ich noch da kann ich noch keine Meinung zu machen, weil bisher gefällt es mir noch nicht so. Ist so ein Gang-Ding, was so in Richtung.
Naja, das war auch irgendwie gefeatured auf der Buchmesse oder so. Also.
Der auch sehr beliebt ist, der Anime mit den Gang-Ding, jetzt fehlt mir echt der Name.
Tokyo Revengers,
danke. So in die Richtung geht das, sag ich mal. Aber naja, mal gucken, was noch auf mich zukommt.
Der Tokyo Revengers-Typ, der hat jetzt auch einen neuen Manga angefangen. Auch schon Jump. Und dachte ich, ja, falls das auch wieder so ein Hype-Ding wird, da fange ich mal direkt von Anfang an mit Lesen an. Aber das ist immer alles das Gleiche.
Okay.
Oh
je.
Also ja, das ist ja trotzdem auch alles immer gut. Ne? Das ist das, was mich auch immer irgendwo ärgert. Man findet da mal gut rein. Aber dadurch, dass man schon mal einen anderen Manga gelesen hat, ist man überhaupt nicht mehr irgendwie herausgefordert inhaltlich. Deswegen auch Jujutsu Kaisen, das kann schon sein, dass das für viele geil. Leute das ist der heiße gut. Scheiß ist, wenn die noch nie vorher was in dem Bereich gelesen haben. Das ist
aber auch oft so krank. Über und nee, also da kann aber ich nicht deiner Meinung sein. Ich bin da richtig das Opfer für sowas.
Aber wann ist das? Ne? Also das frage ich mich halt immer. Wie lange muss ich das gucken oder lesen, bis das mal passiert?
Ah, mir fällt gerade ein, ich habe noch was vergessen zu empfehlen.
Das gibt Ärger.
Mit der Anime-Polizei. Aber gut, wenn wir schon noch dabei sind. Direkt frisch abgeschlossen. Geiler Anime, also guck den bis Folge 4. Wenn bei Folge 4 ist ihr nicht krass gehypt seid, dann ist es halt nicht euer Anime. Die Rede ist von Kaiju Number 8.
Richtig gut. Ja, das kenne ich auch.
Richtig, richtig gut.
Ich habe den Manga das Kommentar, einige Kapitel lang gelesen, aber was passiert denn in Folge 4? Du kannst mich ein kleines bisschen spoilern.
Es hat so einen Vibe von. Also was mich angeht, so ein Vibe von Guns. Das hatte mich seitdem geprägt, wo du denkst, ja, die Mission ist beendet, ist jetzt alles easy peasy und auf einmal kriegt das so einen dummen Turn, so richtig üblen Turn. Jetzt nicht so tödlich in der Hinsicht, aber so in die Richtung geht der Twist, sag ich mal. Und das ist schon. Also wie gesagt, oder was ich sagen wollte, bei Crunchyroll kannst du auch immer in die Kommentare gucken. Zu jeder Folge kannst du was kommentieren. Und zu den späteren Folgen bei Kaiju Number 8 war dann immer so der Standard-Slogan zu lesen, ja, die Cliffhanger werden immer schlimmer. Weil du guckst dann so eine Folge und die geht nur 5 Minuten. Also du denkst, die geht nur 5 Minuten, weil die so schnell sind. Die sind so schnell runtergebinged. Also krass, dass das so ein Anime schafft, so viel Spannung zu erzeugen und du hast das Gefühl, es sind nur 5 Minuten vergangen.
Ja, ich habe den Manga, das war genau so ein Ding, ich lese ja auch immer viel bei Viz, die Sachen, die gerade neu rauskommen, da hatte ich jetzt, ist mal ein ganz kurzer Exkurs, nämlich gerade auch mit der Su vor 4 Tagen oder so das Thema, wir sind ja alle geprägt durch die Banzai und ich fand immer das Konzept krass, dass die Japaner halt diese ganzen krassen Titel in einem Magazin drin haben, also dass das halt fast alles, was relevant ist. Schon Jump ist. Und dass du ja nie weißt, was halt so ein Erfolgstitel wird. Ne? Stell dir mal vor, du bist da 1999 gerade dabei und da fängt dann halt sowas wie Naruto oder One Piece an. Du ahnst ja dann in dem Moment nicht, dass da dieses erste Kapitel, was du gerade liest, dann noch 30 Jahre später immer noch Relevanz hat. Und ich habe dann immer mal geschaut, was gibt's denn alles in Japan in der Shonen Jump? Was könnte denn demnächst noch nach Deutschland rüberschwappen? Und du hast da nie ordentliche Informationen bekommen. Alle paar Monate habe ich mal auf irgendeiner Convention dann später mal so eine alte Schonchamp-Ausgabe gesehen. Da konntest du mal reinblättern und hast gesagt, krass, was da noch alles an Serien drin ist, von denen du noch nie gehört hast, die aber auch geil aussehen. Das ist ja oft nur Zufall, ob das halt international vermarktet wird oder nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, immer mal bei Wikipedia reinzuschauen, was sind die aktuellen Serien, die in der Shonen-Jump laufen. Und da waren dann viele auch so rot, ne? Also im Sinne von, die haben nicht mal eine eigene Wikipedia-Seite. Und irgendwann mal vor ein paar Jahren hattest du auf einmal die Möglichkeit über Viz, wo ja viele Leute jetzt auch ihre Manga lesen, wo Hugi ja auch, glaube ich, das Abo hat für 2,99.
Hat er erwähnt.
Und auf einmal kannst du dort all das live mitverfolgen, wenn da wieder eine neue Serie in der Shonen-Jump startet, was ja praktisch jede Woche der Fall ist, kannst du direkt von Anfang an das lesen. Und so habe ich das zum Beispiel auch bei Kaiju Number 8 gehabt. Das ging gerade los und ich habe dann die ersten paar Kapitel immer gleich gelesen, weil ich dachte, ja, vielleicht wird es ja der heiße Scheiß. Ich habe dann aber ehrlich gesagt auch relativ früh wieder aufgehört, weil es mich nicht so mitgenommen hat.
Das ist auch eines der Intros, die ich nicht skippen kann, weil ich das so gut finde.
Ja, gut.
Kannst auch schon auswendig.
Also ich kann nur vom Manga reden und der war halt auch wieder, ist alles okay, ne? Ist nichts Schlechtes an dem Manga.
Aber das entwickelt sich noch. Also wie gesagt, die ersten vier Folgen, wenn du die dann, wenn es dann nicht Klick macht, dann, ja, weiß nicht, dann musst du es halt nicht weiter gucken, sag ich mal.
Ja.
Ist halt schon ein klassischer Shonen-Anime.
Ja. Ja,
was und, ich auf und, jeden und, Fall, wo ich wirklich enttäuscht bin, ist die aktuelle.
Lass mich noch ganz kurz meinen Gedanken zu Ende bringen, dann kannst du gleich, merkt ihr das? Ich wollte nur sagen, ich finde halt, wenn ich da halt mal anfange, so eine Serie zu lesen, wie halt Kaiju Number 8 oder das neue Ding von dem Tokyo Revengers Zeichner oder jetzt auch das neueste Boruto Spin-Off.
Ach, Boruto gucke ich mich schon gar nicht mehr
an. Immer relativ schnell die Luft raus. Und das, was du gerade meintest, wenn man lang genug durchhält, dann macht's Klick. Und das muss man ja auch bei vielen großen Serien sagen, wenn ich da nicht lang genug durchgehalten hätte, wer weiß.
Jetzt vier Folgen ist jetzt nicht so die Welt.
Nee, ich meine ja wirklich den Manga.
Sind ja auch gut, aber im Manga sind dann vielleicht 8 Kapitel.
Ja, genau, das ist halt das Ding. Ne? Also du musst dich da schon lange committen. Du musst ja bedenken, das sind dann ein paar Monate, um da zu sein, wo du jetzt im Anime bist. Und worauf ich aber jetzt noch hinaus will, das ist ja auch so ein neuer Trend, dass Sachen auch mal beendet werden.
Ja, finde ich gut. Finde ich echt gut.
Ja, das finde ich prinzipiell auch gut. Und wenn ich aber gleich am Anfang wüsste, jetzt zum Beispiel letzte Woche oder so, ging halt auch ein neuer Manga los, Mad. Einfach nur wie Mad Max, aber nur Mad. Und halt, aber inhaltlich dachte ich, ja, okay, da hat sich jemand inspirieren lassen. Das ist alles stilistisch, sieht alles jetzt aus wie Jujutsu Kaisen. Es geht mir so auf den Keks, alles genau okay. Gleich gezeichnet aus. Alles so skizzenhaft, es kommt dann immer so krasse Monster vorbei. Kaiju Number 8 auch genauso. Guck mal hier, diese Monster. Und wenn ich aber wüsste, Leute, das geht nur 100 Kapitel, dann würde ich vielleicht häufiger mal sagen, okay, ich lasse es mal drauf ankommen und lese jetzt jede Woche dieses Kapitel. Und irgendwie ist es jetzt so ein bisschen, was ich vorhin meinte, so früher immer rausfinden wollen, was gerade in der Shonen-Jump läuft. Das hat doch jetzt ein bisschen den Zauber verloren, weil du halt merkst, da kommt halt auch wirklich jede Woche neues Zeug raus, aber das meiste, das vergisst du sofort, weil es alles der gleiche Quatsch ist. Naja, okay, André, was wolltest du sagen?
Was ich noch zu Kaiju sagen könnte, mit deutscher Synchro, guckst du auf Deutsch an, weil da ist auch Sebastian Schulz dabei. Die haben auch richtig gute Sprecher, noch weitere im Portfolio, aber Sebastian Schulz kennt man als Yami Yugi, Trunks, und
der Sprecher von
Merken mit dem drin, der große Bruder. So, Jim Let's Play, was?
Der Sprecher vom ersten German Let's Play Anime Trailer.
Ach so, ja, stimmt, das ja, genau. Stimmt. was ich auch jetzt nur kurz gefasst sage, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, wo du meinst, Dinge, die zu Ende gehen. Die letzte, die aktuelle und wirklich auch letzte Staffel von Demon Slayer. Weil das nur so eine Staffel ist, so es fühlt sich wie eine Übergangsstaffel an, wie wir trainieren einfach nur. Das ist eigentlich langweilig. Weil ich habe erwartet, dass da noch ein Kampf vorkommt. Staffel. Genau, denn darauf will ich hinaus. Die Serie endet mit 3 Kinofilmen.
Ach so, okay.
Deswegen ist diese Staffel eine Übergangsstaffel, weil die trainieren halt nur und werden halt stärker und wir bereiten uns jetzt fürs große Finale vor. Und die Staffel endet dann in einem Szenario, wo du sagst, jetzt wird nur noch gekämpft. Und das sind jetzt 3 Filme dann.
Langweilig.
Und dann endet die.
Ich kenne leider auch ein bisschen das Ende von.
Ach so, ja, das würde ich jetzt gar nicht wissen wollen, weil es ist jetzt eh kurz vor Ende.
Nee, würde ich jetzt auch nicht spoilern, aber.
Was immer stark bei Demon Slayer sind, für mich persönlich sind die Kämpfe und da gab es halt keinen Kampf in der Staffel, es war einfach langweilig.
André,
da soll es auch eine Folge gegeben haben, die im Manga nur 1,5 Seiten lang ist.
Naja. André, ich habe mal eine Demon Slayer-Frage. Ja. Ich habe ja mit dir mal den Demon Slayer-Podcast gemacht.
Ja. Der kam auch und bei einigen gut an, dass die mir sogar Feedback gegeben haben, wo ich dachte, oh krass, die haben sich jetzt mal gemeldet. Schön, 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 schön.
Und dann wollte ich da auch mal ansetzen beim Anime und dann gibt's ja diese Mugen Train Problematik. Es gibt ja den Film, aber auch die Staffel dazu. Ja,
also ich glaube, inzwischen wird das als Film gesehen. Also ich glaube, das ist jetzt die aktuelle, heißt die 4. Staffel. Weil der Mugen Train als Film zählt. Haut das auch
aber es erzählt dann die nächste Staffel einfach alles nochmal von dem Mugen Train Film nach, plus Länge?
Nein, es ist einfach nur der Film gesplittet in die Folgen, mehr ist es nicht.
So, ach, ich verstehe. Und ich sitze hier seit Monaten rum und will mal weitergucken und denke dann immer,
ist der
aber nicht, dass ich jetzt erst die Staffel gucke und dann denke ich, ja, jetzt will ich aber nochmal den Film
gucken. Das ist einfach für die Leute, die den Kinofilm nicht gesehen haben, dass sie das dann einfach nochmal so einzeln gucken können.
Aber das ist ja auch bei Netflix blöd, weil bei Netflix ist beides wirklich verfügbar.
Ach so, das ist verwirrend. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ja. Dann guck den Film, der ist kompakter.
Guck ich einfach mal den Film demnächst an und hab dann kompakter. Die ganzen Infos. Okay.
Der ist auch, das ist schön.
Der war ja, wie wir mal besprochen haben, das war ja der erfolgreichste Film des ersten Corona-Jahres.
Ja, weil es ja alle wollten wieder ins Kino und so, stimmt.
Nee, niemand konnte ins Kino, aber die Japaner hatten
Ich hab ihn im Kino gesehen damals mit Isa.
Ja. Das war ja damals nicht viel Kino in dem Jahr.
Die Flammensäule ist ja Tommy Morgenstern, also, ne?
Ab ins Kino.
Gut, das nochmal so erwähnt. Du wolltest mich eher abtören, was es so für Filme gibt, die man eher nicht so gucken sollte, Dave.
Ach so, wollte ich das machen?
Ja.
Hat's André, mir gesagt. Ich würde mal sagen. Ich habe ganz viel geguckt. Ich nehme mal mein Mikrofon mit zu meinem Kalender. Ich sag nur jetzt mal einen Film. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unüblich, weil das nicht so der klassische Clickbait-Film ist, womit man jetzt die ganzen Kids, die uns hören, abholt. Aber den habe ich heute erst fertig geguckt. Den habe ich jetzt mal bei ARD One, dem Fernsehsender, mal aufgenommen, mitten in der Nacht versteckt.
Oha.
Und war richtig überrascht, was das für ein toller Film war.
Wie heißt der?
Der Film heißt Mami. Und es war ganz komisch.
Wie man es als Kind sagen würde, Mami?
M-O-M-M-Y, also englisches Mami. Ein kanadischer Film aus dem französischen Kanada. Und mittlerweile auch schon so etwa 10 Jahre alt. Und das Komische war, ich hatte zu der Zeit zwei Filme aufgenommen, die hießen beide, glaube ich, etwa gleich. Die hießen beide irgendwie so Mami, Mama. Und es gab ja auch mal diesen Mama, diesen Horrorfilm, falls ihr den noch kennt.
Ich
glaube, den richtig scheiße, gesehen. Fand ich.
Weiß ich jetzt
fand
gar
ich
nicht
richtig
mehr.
Scheiße.
Was mit so einer Geistvieh irgendwas?
Ja.
Der mich ganz
war richtig an scheiße. Und dann hatte ich halt jetzt diese zwei anderen Filme aufgenommen, die beide halt irgendwie so Mami oder was hießen. Und der eine, also bei beiden stand halt drin in der Fernsehzeitung, wo ich mich habe inspirieren lassen. Festivalliebling und guter Film, gute Kritiken. Und nun wusste ich aber nicht mehr, welcher von beiden welcher war. Und ich wusste, einer ist mehr so ein Familiendrama und der andere ein Horrorfilm. Und ich habe zufällig zuerst den Horrorfilm geguckt und der fängt aber an wie dieses Familiendrama. Also die sind tatsächlich in vielerlei Hinsicht sind die ähnlich, bloß dass der eine dann auf einmal so abdriftet in halt mehr so ein Horrorthema, aber sehr subtil erzählt. Den fand ich aber sehr langweilig. Da ging es um Wechselbalg, witzigerweise wie bei Delicious in Dungeon.
Wechselbalg war...
Das war das mit den Pilzen, die...
Ah ja. Okay,
die
genau.
Den Hypogreif gemacht haben. Völlig anderer Ansatz, wie man die Wechselbalg-Thematik erzählt. Bei dem Horrorfilm, den ich da geguckt habe, war das halt so richtiges deprimierendes, irisches, Schlechtfühl-Kino und bei Delicious and Dungeon, da machen so Teigtaschen. Hm. Naja. Und irgendwie hatte ich den halt dann, ich fand den halt nicht so geil und hatte das dann auch ein bisschen verdrängt. Dann habe ich jetzt mal so ein bisschen geguckt, was habe ich noch so für alte Aufnahmen. Da war dann noch dieser andere Mama-Film. Da dachte ich, ach naja, der erste war schon nicht so besonders.
Hieß Mom oder was?
Nee, das...
Oder hieß der Mami, aber da geht es um eine Mumie?
Ja, nee, der hieß halt auch irgendein, ach, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, irgendein irischer Horrorfilm, der nicht so alt ist, ist auch egal. Über einen Wechselball, das können die Leute ja googeln, wenn sie Bock haben.
Oder mit jeder Fortsetzung halt noch, kommt noch ein M hinzu?
Mami? Nee, nicht, keine Fortsetzung, ja, nicht falsch verstehen. Ich rede von drei verschiedenen Filmen, die irgendwie Mama heißen.
Verwirrend.
Und es gibt ja auch noch Mother und so weiter. Ja. Und meistens sind es Horrorfilme, so Filme, die nur so ein Wort haben, sind meistens irgendwie Horror. Und jetzt habe ich halt noch diesen Mami geguckt. Und das ist einfach nur halt dieses Familiendrama. Und der war richtig stark. Das war so ein richtig intensiver Film, der dich von Anfang an so mitreißt. Mhm. Und total minimalistisch produziert. Die Kamera ist immer nah dran, so richtig so Dogma, falls euch das was sagt. So die Art des Filmemachens, die Dogma-Art. Sagt euch das was? Kennt ihr das?
Sag mir erstmal nichts, vielleicht kenne ich so vom Sehen.
Ja, Dogma bedeutet, dass du alles sehr minimalistisch hältst, dass du
meinst
möglichst.
Du den Film Dogma?
Nee, der Film Dogma ist das Gegenteil von einem Dogma-Film. Das, zum Beispiel die Jagd oder der Rausch sind Dogma-Filme.
Ah ja.
Und du nimmst möglichst Handkamera. Möglichst natürliches Licht, möglichst keine Spezialeffekte.
Kostensparen einfach.
Der Film spielt in der Jetztzeit und nicht irgendwie ein Historiendrama oder Science Fiction oder was.
Weil das auch ja mehr Kostüme bedeuten würde.
Auch möglichst realitätsnahe Themen. Möglichst keine Musik, es sei denn, die Musik spielt im Hintergrund auf dem CD-Player oder was. Mhm. Also wenn der Film dann in der Disco spielt.
Meine Emotionen zu verstärken, kommt auch keine Musik.
Normalerweise zählt das als Ausschlusskriterium für die Dogma-Filmschule.
Ah ja, okay.
Krasses ich mag Konzept. Dogma-Filme sehr, sehr gerne, weil du merkst, wenn du diese ganzen Manipulaturen rauslässt aus dem Film, dann müssen sich die Filmemacher so richtig auf ihr Handwerk konzentrieren. Und letztendlich ist das Erzählen der Geschichte und das Einfangen der Emotionen. Deswegen mag ich auch so Filme wie Der Rausch oder Die Jagd halt so gern. Und der ist halt so ein kanadischer Dogma-Film, aber der hat schon Musik trotzdem auch. Aber sonst alles so im Rahmen der Dogma-Regeln. Und das aber auch zum Thema Inszenierung. Der hat aber noch ein Inszenierungsclou, den finde ich ganz cool. Der ist nämlich im 1:1 Format, also wirklich in so einem quadratischen Bild. Und der wechselt nur das Format, wenn es den Leuten in dem Film richtig gut geht. Und Spoiler, das passiert nur zweimal und einmal davon hat es noch einen Twist. Okay. Also das ist ein harter Film auf eine Art.
Wir reden immer von Mami.
Von Mami, diesem Drama-Film ohne Horror.
Ja.
Das ist ein harter Film aufgrund der Situation, die vorgestellt wird. Also vielleicht habt ihr den deutschen Film Systemsprenger gesehen. Der ist auch sehr
noch gut. Nicht, aber der soll gut sein, ja.
Genau, der ist auch sehr gut. Und so eine Thematik greift er auf. Also ein schwer erziehbares ADHS-Kind und der macht halt seiner Mutter Scherereien, die Mutter ist alleinerziehend, der Vater ist schon gestorben.
Einer von den Schauspielern ist auch ein Synchronsprecher, den ich gern schätze. Irgend so ein Lockenhaar hat er als Frisur.
Okay.
So irgendeiner der Erwachsenen, sag ich jetzt mal. Müsste ich schnell recherchieren, aber erzähl weiter.
Naja, gut, aber dann müsste es ja ein französischer sein. Also es ist ja, der ist im Original.
Systemsprenger ist doch ein deutscher Film.
Ach so, du meinst von Systemsprenger. Ich rede ja noch von dem Mami-Film.
Ach so. Nee.
Es geht nur darum, dass sowohl Systemsprenger als auch der Mami-Film haben halt das Thema, was ist, wenn ein Kind so, was sind das System sprengt, also nicht mehr aufgefangen werden kann von primären und sekundären Sozialisationsinstanzen, wenn das Kind halt in der Schule nicht mehr funktioniert, wenn die Eltern das nicht mehr in der Kontrolle bringen können, was machst du dann mit so einem Kind? Das ist ja eine sehr unangenehme Thematik, aber ich finde sowohl Systemsprenger macht das richtig gut, das halt trotzdem anzugehen und dieser Mami geht es von der anderen Seite ein bisschen an, weil du da halt diese titelgebende Mami hast, die es versucht. Ja, die sagt, und der bleibt doch nichts anderes übrig, die sagt halt, na, ich nehme den jetzt nach Hause, der ist aus dem Internat geschmissen worden, weil der immer Scheiße baut. Wir probieren es. Und dann ist halt die Geschichte, dass die Mutter, die ist halt total cool. Die haben halt alles so mega Power, die haben übelst Hummeln im Hintern. Deswegen macht der Film halt auch Spaß. Trotz der harten Thematik, der hat auch harte Szenen. Bist du halt so leidenschaftlich mitgerissen, weil die SchauspielerInnen mega gut sind. Das ist wirklich erfrischend, wie krass gut die sind. Und die Dialoge sind richtig fein. Ich hasse ja nichts mehr als so, das sehe ich ja immer wieder, als so furchtbare Dialoge, so dieses triefende bla bla bla, vor allem deutsche Filme, die das überhaupt nicht hinbekommen. Mhm. Der Film hat so schön, angenehm, lockere Dialoge, wie die Figuren miteinander interagieren, auch wenn es alles sehr, ja, ich sag mal, toxisch ist und halt psychische Probleme da immer wieder im Raum stehen, aber der hat eine Power trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen. Das ist so angenehm. Und in dem Film geht es dann halt darum, dass die noch eine Nachbarin haben, die hatte anscheinend irgendwie ein Trauma und kann kaum sprechen und die wird irgendwie Teil dieser Familie. Das sind im Prinzip so zwei Mütter und der eine Sohn im Teenageralter, den die zusammen unterrichten. Das ist eine sehr schöne Menage à trois ist das falsche Wort, also so ein Dreiergespann, was dann halt so eine Dynamik entwickelt. Da gibt es so eine Szene, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber wo dann die Nachbarsfrau, die auch eigentlich eine Lehrerin ist, wo die mal so aus ihrer Rolle rausbricht. Und wenn man selber viel mit Kindern zu tun hat, denkt man, oh.
Ja, das ist ein ganz anderer Blick auf einmal, ne?
Das ist so eine Szene, also ich sag nur.
Das hast du gefühlt, kannst du sagen.
Das habe ich gefühlt. Das darf man nicht nachmachen, echt, aber ich dachte nur, ey, ich würde gerne manchmal. Der Film, der war sehr stark einfach nur.
Okay, sehr schöne, kurze Erzählung über die Empfehlung des Films, die ich nicht gucken wollen würde, sondern du hast es halt umgekehrt gemacht. Sehr gut, okay. Lang erzählt und Empfehlung. Du solltest mir doch Abturner sagen, Dave. Abturner.
Erstmal seid ihr dran.
Okay, also ich hätte einen Abturner und das würde dann schon erstmal, oh, vielleicht für die nächste Folge, wer weiß. Also, ich habe mit meiner Kinotruppe, haben wir Alles steht Kopf 2 gesehen. Das ist im englischen Titel Inside Out 2. Also den ersten hatte ich vor vielen Jahren, als er damals ins Kino kam, schon gesehen und fand den okay. Und das ist halt so ein Film, er ist halt auch okay. Ja. Also mich holt der einfach nicht ab. Irgendwas ist da, was mich da abfuckt.
Hast du keine Emotionen, André?
Ja, aber doch schon. Aber ich habe da, also bei mir regiert dann die Abneigung. So, man kann nicht mal sagen der Ekel, aber ja, es ist komische Emotionen, die da noch hinzugedichtet werden. Naja, ich kann es eher nicht so empfehlen, weil es einfach, das System huckt mich einfach nicht. So zu sagen, in jedem Kopf von uns sind Emotionen, die uns so irgendwie auch steuern und entscheiden, was wir halt irgendwie erleben dürfen. Und wenn die intern irgendwie Bullshit machen, dass sie dann unterdrückt werden, die Emotionen, weil die halt im tiefsten meines Gedächtnisses irgendwie stranden, weil die halt irgendwie durch einen Unfall halt weggesogen wurden. Also jetzt so im ersten Teil war das ja. Und das ist im Grunde derselbe Film nochmal, nur dass die Protagonistin, es geht ja um diese Tochter, die sie da kriegen, nur dass sie jetzt nicht von so 4 Jahre, also so groß wird und da so ihre Kindheit durchlebt, ist es jetzt ihr Teenager-Zeit und was sie da oft so macht, ist so dumm und das nervt mich und man merkt irgendwie, die Zielgruppe ist halt schon so Teenager und als ich mit im Kino war mit meiner Truppe, es war überraschend viele Jugendliche dabei. Habe ich lange nicht mehr so gehabt, aber ich glaube, da ging keiner mit einem guten Gefühl raus, so irgendwie. Der erste hatte noch irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ja, das könnte was Trauriges sein, hat bei mir jetzt nicht so was gemacht, ja, also irgendwie soll es da Leute gegeben haben, die hat's gehuckt, aber im zweiten fehlt das irgendwie, das ist dann irgendwie einfach nur, nett versucht, aber ich kann das nicht, empfehlen, weil also es gibt bessere Filme von Pixar. War es, glaube ich, eine Pixar war es, ja. Es gibt viel bessere Filme als das, ja. Also das Konzept ist irgendwie, das Konzept mangelt. Da ist irgendwo der Wurm drin.
Ja. Na, ich muss ja auch sagen, ich krieg ja immer Anschiss, weil ich den ersten Teil nicht so krass abfeiere.
Nee, ich feiere den halt auch nicht ab. Ich bin da völlig bei dir, weil...
Und ich habe ja damals noch auf Facebook, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe ja viel Filmrezensionen geschrieben.
Meinst du auch deine jeden Tag zu Weihnachten an der Weihnachtstür zum Beispiel, ne?
Ich Empfehlung? Ich hab mal eine Zeit lang, habe ich jeden Film, und da war ich noch oft im Kino, jeden Film, den ich mindestens im Kino gesehen habe, habe ich eine Rezension geschrieben. Und das ist ja im Prinzip der Vorläufer von dem, was ich dann später im Nerdship-Podcast gemacht habe. Und ich weiß zum Beispiel, dass damals der Chef von Marvel Deutschland meine Filmrezension gelesen hat. Das war schon eine krasse Ehre.
Oha.
Und das wurde auch immer viel kommentiert. Ich hatte ja dann immer Einsicht über die Insights, ne, wie viele Leute meine Filmrezension gelesen haben. Es waren teilweise richtig viele und es wurde dann immer viel kommentiert. Und tatsächlich die Rezension zu Inside Out war für mich so einer der großen Abfucker, weil ich den genauso ehrlich und natürlich subjektiv, aber mit halt so einem medienwissenschaftlichen Überbau, ne? Wie sieht das der Medienwissenschaftler? Natürlich immer noch mal ein bisschen da und da noch ein bisschen schärfer Skalpell angelegt. Und ich habe alle Filme gleich behandelt. Immer für und wieder, ne?
Ja, wie ein Kritiker das so machen sollte.
Genau,
das
heißt,
wie man das nach seinem Schema, nach seinem Empfinden gleich bewertet.
Genau, also keinesfalls irgendwie gemein. Und ich habe auch den Film nicht komplett schlecht geredet oder so. Ich habe halt schon sehr deutlich gemacht, was mir an dem Film nichts gebracht hat, ne? Und deswegen verstehe ich dich auch voll. Und da habe ich aber mehr als bei fast jedem anderen Film gemerkt, wie emotional da Leute reagiert haben.
Ja, passend zum Film, wo es um Emotionen
gar nicht,
geht. Ja,
genau, wo die mir gegenüber gar nicht mehr neutral waren. Und das hat es mir schon sehr damals.
Also, ja, die haben
lang mit manchen Leuten
noch also du bist Kritiker und du hast die Kritik von dir selber wiedergegeben, was du für deinen Geschmack für richtig hältst, ja. Und du bist eben kein Score, wo viele drauf werten und 4 von 5 Sternen so mäßig Score, sondern du machst es nach deinem Score. Und da ist es halt irgendwie falsch zu sagen, du hast Unrecht, weil du nach deinem Maßstab einen Film kritisierst. Und versuchen dann, dich irgendwie umzustimmen mit, du hast ja Unrecht, weil das und das. Und ich denke mir, ja, aber aus deiner Sicht ändert sich ja nichts, egal wie die das dann für richtig halten. Es ist halt ja trotzdem für dich irgendwie, hat dir das nichts gegeben. Und bei mir war es halt so, dass ich hatte viel mit Psychologie, so Sozialpsychologie mich beschäftigt. Und da geht es ja auch um so Emotionen und das fand ich irgendwie plump. Das weiß ich noch, zu der Zeit fand ich es irgendwie plump. Also Menschen auf solche Emotionen zu reduzieren, ist irgendwie dumm. Und ja, und man kann dann auch streiten, was die neuen Emotionen sind, ob die irgendwie sinnvoll sind. Also ob Langeweile per se eine Emotion ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Eigentlich nicht.
Und was war es noch? Eine Art Schüchternheit oder Verlegenheit ist irgendwie eine Emotion, was ich eigentlich auch nicht ist, aber naja. Nun gut.
Anxiety ist mit drin, weiß ich noch.
Anxieties war es, Zweifel war es. Zweifel hieß die Emotion. Ja.
Zweifel haben sie,
ja,
okay.
Ja, Zweifel. Zweifel als Emotion, weiß ich auch nicht. Also was definitiv als Emotion gesehen, oder nicht definitiv, aber mir war so, dass Überraschung ist ja eine Form von Emotion. Die gibt's aber nicht. Und man kann jetzt auch sagen, Liebe ist ja auch irgendeine Form der Emotion. Weil Liebe dich ja auch irgendwo beeinflusst emotional. Das ist ja die Emotion schlechthin.
Ja. Also die Kernemotion, also ich habe verschiedene Modelle gelernt an der Uni, aber so bei den Kernemotionen, die Modelle, die ich kannte, war eigentlich die einzige positive Emotion wirklich die Freude. Mhm. Und alle anderen Emotionen sind eher negativ konnotiert. Wo dann halt auch so Zeug wie Scham und
Also Angst, ich habe es mal schnell gegoogelt. Gut. Es gibt verschiedene Modelle, ist ja klar.
Ja.
Was hier zum Beispiel gibt, ist Wut, Angst, Ekel und Freude. Das sind ja jetzt, und Trauer, das sind jetzt erstmal so die 5, die es so gibt. Jetzt ist mir irgendein Pop-up aufgeploppt. Richtig nett, vielen Dank. Und was hier eben noch erwähnt wird, ist Überraschung und Verachtung.
Mhm.
Und dann gibt es hier noch eine Liste, wo es noch mehr Scheiß gibt. Krass. Also Fröhlichkeit wird dann nochmal gesplittet. Reue, Eifersucht, Neid, Einsamkeit, aha, Stolz, Zuneigung. Ja, Zuneigung könnte man so Richtung Liebe gehen. Zufriedenheit. Aber was ich hier nie lese, ist Langeweile oder Zweifel. Doch, Verzweiflung steht hier auch. Okay. Ja, wie man es halt sieht,
ja, für aber ist es nicht so eine... Anxiety in Zweifel? Oder ist es Verzweiflung im Film auf Deutsch?
Ah, das weiß ich. Ich glaube, es war doch Verzweiflung, würde ich mal behaupten. Okay,
ja, das nehme ich noch eher an, weil
ja, Zweifel ist... Ja, nee, ich denke schon, Verzweiflung war es. Irgendwie so. Auf jeden Fall, der Plot selber ist irgendwie halt wie der erste so gefühlt und die wichtigen Emotionen werden halt wieder weggespült so und müssen wieder Abenteuer erleben über eine andere Weise. Es ist wie der erste Film, nur ein bisschen kaschiert, ein bisschen mit Neuerungen, so frischen, neuen Emotionen, aber hat mich nicht abgeholt. Was war denn da so das Problem mit den Leuten? Was hat die da so gestört, dass du da diese... Also die sind ja sehr emotional rangegangen dann, denke ich mal, ne?
Also mein Problem war, dass der Film... Es ist jetzt ewig her. Irgendwo habe ich bestimmt noch die Rezension rumliegen. Ich könnte jetzt ja
raus. Bevor ich ins Kino ging, noch, mir noch den ersten ausgeliehen. Also 3 Euro nochmal geblecht. Oder 4. Damit ich dir nochmal auffrische. Und ja, also... Hat mir nichts Neues gegeben. Die Meinung, die ich damals schon hatte, hat sich nicht verändert.
Mm. Ja, ich weiß leider gar nicht mehr genau, aber ich würde jetzt aus der Erinnerung sagen, dass mir da zu wenig aus dem Konzept gemacht wurde, genau, im Sinne von... Ja.
Also es war sehr kreativ mit diesen ganzen Unterebenen, die es da in diesem Gedächtnis gibt, so Kreativbereich, und hast du die gesehen? Aber es ist so...
Das hat sich aber so schlecht übertragen auf das Storytelling,
genau,
finde ich.
Genau, weil dieser B-Plot ist eigentlich langweilig.
Es gibt irgendwas, wo ich immer sage, das ist Inside Out in richtig gut. Ich komme nur gerade nicht drauf. Was ist denn auch, wo so Emotionen so manifestiert werden? Und ich komme da gerade nicht drauf.
Ich komme nicht drauf. Blöd. Ich kenne es gar nicht.
Ist das ein Anime oder irgendein...
Also ich würde sagen, überleg mal eine Weile. Und dann sagt Hugi uns noch einen Film, der uns abfacken soll.
Ja, abfacken. Ich hätte euch jetzt einen schönen Sommerfilm empfohlen.
Schöner Abfack-Sommerfilm, ja.
Ein richtig schönen Wohlfühlfilm, der euch in eine schöne Zeit versetzen soll. The Zone of Interest.
Oh, schön. Die schönste Zeit.
Es geht um Auschwitz. Den Leiter des KZ Auschwitz, der versetzt werden soll.
Oh,
da hat er jetzt Ärger mit seiner Frau. Denn seine Frau hat über die letzten paar Jahre den Garten ganz wunderschön ausbauen lassen, sagen wir mal. Mhm. Mit Arbeitern aus Polen. Und naja, das ist, also es passiert echt ganz wenig eigentlich nur in dem Film. Aber du hast halt die Geräuschkulisse von Auschwitz die ganze Zeit so da drüber laufen. Ah. Du hörst halt die ganze Zeit, was da so passiert, während die sich halt darüber unterhalten, wie schön doch die Blumen geworden sind. Und du merkst halt, wie die Kinder langsam wahnsinnig werden. Zumindest die Jungs. Mit dem Mädchen passiert noch was anderes. Die haben auch noch eine Tochter.
Aber du spoilerst jetzt nicht so viel, ja?
Ich spoiler nicht so viel.
Okay.
Aber es funktioniert ganz gut, dass ein das so... Also der ist... Oh Gott, wie lange geht denn der? So fast 2 Stunden vielleicht.
Wie heißt der Film nochmal?
Und es ist The Zone of Interest.
Zone.
Und es passiert halt echt nicht viel, aber das nimmt einen irgendwie so mit, dass das so da, finde ich, sehr kurzweilig alles irgendwie wirkt.
Ich überlege, ob das die Experten, die Kritiker, die ich immer gern höre, ob die das gut oder schlecht fanden.
Wahrscheinlich gut, der hat ja auch einen Oscar, ich glaube, einen Auslands-Oscar war das gewonnen.
Ja, doch,
für
ich Best erinnere mich.
Sound, glaube ich, einen Oscar gekriegt.
Genau, die haben das bewertet, dass es ein recht guter Film ist, ohne das Visuelle zu bedienen, sondern nur so das Passive, weil du halt nur Dinge so passiv wahrnimmst und dir dann den Rest denken kannst, ja, was da passiert. Mhm. Ja, ja. Hm?
Du ja, das musst war vielleicht doch natürlich ein bisschen Vorwissen haben, was so im Zweiten Weltkrieg alles stattfand.
Meinst
oder
du? Nee, ich sage jetzt nicht den Joke,
Zeit
den ich
gebracht Nationalsozialismus.
Ja. Wie habe ich die Zeit mal genannt? Warum muss ich das selber nochmal hervorbringen? Nein, sag's nicht. So.
Weiß ich auch nicht mehr.
Ein Glück, okay.
Die schöne Nazi-Zeit.
Nein,
oder so.
Ich habe die anders genannt. Ich sag's nicht nochmal, vergiss es. Gut, erzähl weiter.
Ja, kann mal gucken.
Sehr schön. Okay, ich muss jetzt wieder los. Diesmal wollte ich die
noch
Möwen
ganz,
füttern gehen.
Ganz kurz, weil es gerade passt. Da spielt ja die Sandra Hüller die Hauptrolle in dem Film, Zone of Interest.
Ja.
Und der Film war ja für 5 Oscars nominiert. Und Sandra Hüller hatte ja dieses Jahr aber noch einen Film, der für 5 Oscars nominiert war, nämlich Anatomie eines Falls. Und den habe ich nämlich jetzt geguckt. Und was für eine krasse Geschichte das ist. Dass, die wohnt ja gleich bei uns um die Ecke hier, André. Also die kommt ja aus
Oha.
Thüringen.
Oha.
Und die Sandra Quasi Hüller.
Um die Ecke.
Ja, die Sandra Hüller als eine deutsche Schauspielerin in ein und demselben Jahr 2 Filme bei den Oscars dabei zu haben, die jeweils 5 Nominierungen haben, das ist ja auch in Hollywood allen aufgefallen, die ist ja jetzt auch ganz schön rumgekommen und ist jetzt auch auf dem Radar von großen Studios in Hollywood und so weiter. Und da freue ich mich doch sehr. Also Sandra Hüller ist schon krass. Zone of Interest habe ich leider noch nicht gesehen, aber Anatomie eines Falls ist natürlich auch harter Tobak. Hm. Im Prinzip geht es da ja, nur darum, den ganzen Film, hat die ihren Mann umgebracht, ja oder nein? Und ja, also viel lustiger wird's auch nicht.
Okay.
Die hat aber auch genauso in Fuck You Goethe 3 mitgespielt. Also so ist es nicht. Also die kann auch so. Okay. Aber meistens spielt sie doch die Dramen eher. Toni Erdmann zum Beispiel.
Aber gut, die Vögel, die drängeln schon, die Möwen. Ich muss die jetzt mal kurz füttern gehen. Tut mir leid, Dave. Ja, ich muss jetzt schnell los. Dann bis gleich. Und die Zuhörenden bis nächste Woche. Tschüss.
Bei André, tschüss, liebe Zuhörende.